Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Das ist seit ganz langer Zeit mal wieder eine Episode, die ich aus Deutschland aufnehme. Ich war zwischendurch zweimal letztes Jahr in Deutschland, habe aber auch damals mehr oder weniger alles immer vorproduziert, war ja nur immer ein, zwei Wochen in Deutschland. Und habe ja die letzten, ja, ich würde sagen, so 50 Podcasts alle aus Asien gemacht, größtenteils natürlich aus China. Der wird jetzt in Deutschland aufgenommen, denn ich bin für ein paar Wochen in Deutschland. Danach geht es zurück nach Asien, dazu mehr an anderer Stelle. Und du weißt, wenn das dich interessiert, gerne mal ein Abo dalassen in deiner Podcast-App und eine Bewertung und natürlich dem Ganzen hier weiter folgen. Spannende Reisen und eine spannende Reise hatte ich auch zuletzt auf dem Rückweg von Asien. Ich war ja in Vietnam für einen Monat, in Da Nang, und bin auf dem Rückweg mehr oder weniger in Südkorea vorbei gestolpert. Warum Südkorea? Das hat schon auch einen Grund. Wenn man aus Vietnam nach Deutschland fliegt, kann man mal in Südkorea vorbeischauen, denn tatsächlich gibt es unfassbar viele Flüge nach Korea. Und das ist auch etwas, was man schon in Vietnam feststellt, dass doch der Koreaner dort sehr dominant auftritt, also rein in Bezug auf die Quantität. Tatsächlich sagt man momentan in Orten wie Da Nang, dass 40% aller Auslandstouristen aus Südkorea kommen. Sie haben damit die Chinesen dort so ein bisschen verdrängt. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben beide Länder schon immer gute diplomatische Beziehungen, natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten bei der Kultur. Dann sind sie ökonomisch stark verzahnt. Vor allem Samsung hat ganz große Produktionsstätten in Vietnam, profitiert enorm davon, wir sind die wenigsten. Und ja, dann geht es natürlich über vieles hinaus. Viele Südkoreaner sind mittlerweile auch mit Vietnamesen verheiratet. Und interessant war, am letzten Tag, als ich zum Flughafen gefahren bin, hat mein Grab-Fahrer, also Grab ist ja dort die Taxi-App, wisst ihr mittlerweile, ihr seid hier schon länger dabei, der hat, also das war schon ein Spezialfall, der hat erstmal die deutsche Nationalhymne auf Vietnamesisch gesungen. Kein Witz, also wirklich gut, melodisch. Ich kann es nicht beurteilen von den Inhalten, weiß auch nicht, welche Strophe das war, ob es eine neue war auf Vietnamesisch oder eine unserer. Ja, auf jeden Fall hat er in der kurzen Fahrt, das war nicht lang, hat er viel erzählt, hat gesagt, naja, Chinesen mittlerweile eben viel weniger. Er hat es vor allem auf die politischen Aspekte geschoben. Es ist natürlich auch so, dass die Chinesen ein bisschen weniger internationale Reiselust hatten die letzten Jahre, aber es ist schon auch politisch begründet und hat natürlich dann auch gesagt, ja, die Koreaner sind hier doch recht dominant. Und ich möchte heute mal ganz kurz erzählen, wie ich meine kurze Reise nach Südkorea wahrgenommen habe. Es gibt auch einen zweiten Grund, abgesehen davon, dass die Flüge einfach sehr ideal sind. Ich gesagt habe, okay, von Vietnam muss ich eh einmal irgendwie umsteigen nach Deutschland, also von Da Nang, ja, sagen wir es mal so. Warum nicht in Seoul? Und dann bin ich da über ein Wochenende hingeflogen. Und der zweite Grund ist, dass einer meiner besten asiatischen Kumpel, mit dem ich zusammen in Guangzhou studiert habe, momentan wieder in seiner Heimat ist. Der ist Südkoreaner. Und ich den eigentlich schon länger mal besuchen wollte. Und dann hat sich das ja jetzt angeboten und waren dort ein bisschen wandern und natürlich auch, ja, Seoul genießen. Wenn du dort einen Local dabei hast, dann ist das schon nochmal ein Unterschied, ja. Ja, und natürlich alles im Kontext zu China. Also wenn man in Seoul ankommt, dann merkt man, ja, also auch hier natürlich ist irgendwo China präsent. Sehr viele chinesische Schriftzeichen überall, oft koreanisch, englisch, chinesisch, manchmal auch japanisch. Und interessant ist, wenn man das jetzt so vergleicht, dass schon bei der Ankunft merkt man, Südkorea ist ja extrem modern. Ja, also fängt damit an, dass die Arrival Card digital ist. Bei der Ausreise hat man gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Beamten, sondern das macht man nur noch mit Fingerabdruck. Also schon, würde man jetzt sagen, sehr modern. Aber wenn man dann unterwegs ist in Seoul, dann hat man auch das Gefühl, es ist auf der anderen Seite wieder sehr etabliert, konservativ und erinnert dann schon wieder manchmal eher an eine westliche Stadt. Also es gibt auch einige U-Bahn-Linien, wo ich in Seoul überrascht war. Die haben mich eher so ein bisschen an London erinnert, wo es kaum Rolltreppen gab, wo die Bahn selbst sehr alt und klapprig aussahen, hat natürlich seinen Charme, aber wo du denkst, hä, bin ich jetzt noch in Südkorea und kurz vorher bist du in irgendeinem mega modernen Flughafen. Und natürlich, ich weiß ganz klar, wenn ich jetzt solche Vergleiche mache, man kann sich fragen, soll man die überhaupt machen, aber ich weiß, wenn man solche Vergleiche macht, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Frage ist auch, was vergleichst du eigentlich? vergleichst du jetzt Seoul mit Shanghai, mit Peking, mit Guangzhou, mit Shenzhen. Ja, das sind ja große Unterschiede. Aber ich denke, es ist trotzdem interessant, es so ein bisschen zu machen. Und die Unterschiede, die ich jetzt so rausgearbeitet habe in der kurzen Zeit, sind natürlich einmal, dass wir trotzdem in Südkorea eine Demokratie haben und in China nicht. Und da siehst du daran, dass allein an dem Wochenende, wo ich da war, sagen wir mal, sehr viele Kundgebungen und Demonstrationen waren. Zum einen hängt das damit zusammen, dass momentan ja ein gewisser Clinch zwischen den beiden großen Lagern in Südkorea stattfindet mit dem Präsidenten. Habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es ja einen Putschversuch. Und ja, das ist schon so, dass das auch momentan auf den Straßen dann ausgetragen wird. Aber das war alles sehr, sehr friedlich. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, die ich so gesehen habe, die aber auch schon fast eher lustig waren, wo ein alter Mann einem anderen alten Mann die Flagge vom Fahrrad gerissen hat. Und ja, sowas habe ich in China nie gesehen. Und da merkt man, dass die Leute natürlich auch emotional dabei sind und dass dort Demokratie tatsächlich noch anders gelebt wird als auch in anderen asiatischen Ländern. Es gibt ja einige asiatische Länder, steht Demokratie drauf, ist aber nicht wirklich drin. Und Korea ist es schon so, dass dort, wie gesagt, an dem Wochenende da große Veranstaltungen waren. Und es geht aber auch darüber hinaus, zum Beispiel ist mir aufgefallen, sehr, sehr viel Kirche, also die christliche Kirche hat dort sehr, sehr viel, man kann schon sagen, Werbung betrieben, man könnte auch sagen, Missionierungseifer, also sehr auffällig, dass sehr viele Leute dort sozusagen ja, Werbeveranstaltungen betrieben haben für die Kirche. Mein Kumpel meinte auch, Kirche in Südkorea ist wohl ein Riesengeschäft, ja. Ich habe auch viele Kirchen gesehen. Wir waren sogar zufällig da noch einer drin, wo ich auch dachte, wow, das sah ja wirklich aus, genau wie bei uns. Die war wirklich, ich habe nie so eine westliche Kirche in Asien gesehen. Und insgesamt ist es schon interessant. Er meinte auch, das ist auch ein Grund, warum viele Koreaner die Kirche eben nicht mögen, weil sie dort sehr aggressiv auch versucht zu ja, missionieren, bekehren, was auch immer. Manche sagen einfach nur, sie zeigt ihr Angebot, was auch immer. Also das ist schon etwas, was man sagt, das ist in China nicht so. In China ist es ja auch so, dass es mittlerweile unfassbar viele Christen gibt, natürlich aufgrund der großen Bevölkerung. Also in China gibt es wesentlich mehr Christen, absolut gesehen, als zum Beispiel in Deutschland. Ja. Aber in China dürftest du niemals so frei solche Kundgebungen machen, weil es gibt immer eine Regel, der Staat steht über allem. Und du kannst eigentlich in China alles machen, aber du darfst eben nicht zu viel Aufmerksamkeit generieren. Ja. Die Leute haben sich immer gewundert, dass ich frei rumlaufen darf, Videos mache und eigentlich ja, mehr oder weniger dort sehr, sehr frei bin und man fühlt sich auch frei. Aber damit, mit so einem Video, mit Kamera, errege ich ja keine große Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt natürlich aber irgendwie groß Werbung mache oder mit, ich sag mal, wenn 20 Drohnen hinter mir herziehen, dann kann es sein, dass mal einer fragt, was machst du da? Oder dass das Ganze unterbunden wird. Und das sieht man natürlich dann in Korea einfach natürlich, dass es diesbezüglich deutlich liberaler ist. Dann ein anderer Unterschied, den ich so ein bisschen festgestellt habe, ist dieses Entwicklungsstadium und damit verbunden das Preisniveau. Und das ist jetzt interessant. Also auf der einen Seite ist China, würde ich sagen, moderner und digitaler. Also was so die Smartphone-Nutzung angeht, die Infrastruktur, ist China in einigen Bereichen sogar vor Südkorea. Also Smartphone übrigens wird in Südkorea schon auch benutzt zum Zahlen, aber weniger als in China und die machen eher noch relativ viel mit so Terminals und so Kiosks, ja, wo du irgendwie in Geschäfte reingehst und dann aus meiner Sicht relativ umständlich das irgendwie bestellst. Das ist in China fast alles über QR-Codes und insgesamt so das ganze Digitale ist in China wesentlich weiter. Da muss man allerdings halt auch sagen, da ist China halt mit Abstand das entwickelste Land und das liegt vor allem an ihren großen E-Commerce-Player, ja. Das alleine sagt aber jetzt nicht unbedingt was aus, natürlich, wie modern ein Land wirklich ist. Das ist ja auch eine Frage. Also modern ist ja eh jetzt nicht definiert, ja. Und Korea wirkt einfach ein Stück weit westlicher in vielerlei Hinsicht. Und was natürlich auch auffällt, ist so ein bisschen das Preisniveau. Und da muss man sagen, ist natürlich Südkorea deutlich über China. Und das wäre etwas, hättest du mich jetzt vor einem Jahr so gefragt, bevor ich quasi meinen nächsten großen Asien-Trip gemacht habe, hauptsächlich natürlich China und dann auch wieder in anderen Ländern war, hätte ich das gar nicht so wahrscheinlich eingeordnet. Aber ich sag mal, zwischen Korea und China klafft eine Riesenluft, was sozusagen das Preisniveau angeht. Und ich sage gleich, warum das interessant ist, weil ich da eben auch mit meinem Kumpel sehr viel drüber gesprochen habe, der ja auch in China war. Und auch hier möchte ich sagen, ich verallgemeine das natürlich. Also es ist so, dass schon auch Altersarmut in Südkorea ein Thema ist und auch viele junge Leute auch Probleme haben, wegen der hohen Inflation in Südkorea klarzukommen. Aber insgesamt ist es so, und das war das, wo wir uns so ein bisschen drüber unterhalten haben, dass du in Südkorea trotzdem aufgrund der guten Löhne eigentlich deutlich besser zurechtkommen kannst. Und wenn du darüber hinaus dann auch ins Ausland gehst, natürlich viel vermögender bist. Was meine ich damit? Also sagen wir so, für die meisten Chinesen, die jetzt nicht wirklich sehr gut verdienen in China, ist es mittlerweile jetzt nicht wirklich erschwinglich, irgendwo ins Ausland zu gehen. Selbst der Chinese, der nach Thailand fährt, merkt, oh, Thailand ist ja gar nicht so günstig. Ja? Und deswegen machen das auch viele nicht mehr so. Bleiben lieber in China am Reisen, weil China sehr, sehr günstig ist. Ja, kaum Inflation gab die letzten Jahre. Und in Südkorea ist das natürlich ein bisschen anders. Da wissen wir eh, andere Kaufkraft, wenn du ins Ausland gehst. Aber was ich jetzt meine und was vor allem eben mein guter Bekannter gesagt hat, er ist jetzt nach Südkorea zurückgekommen und hatte tatsächlich einen Gabelstapler-Führerschein gemacht. Weil seine Mission ist gerade, er will jetzt ein Jahr in Korea bleiben, will wieder richtig Geld verdienen und will dann weiter durch die Welt reisen. Und er hat eigentlich eine bessere Ausbildung, ja, könnte da auch anderweitig Geld verdienen, aber er sagt halt, wenn er jetzt hier irgendwie als Gabelstapler Schicht arbeitet, verdient er richtig gut Geld. Und damit kann er in Korea gut zurechtkommen. Ja, also in Korea bist du damit dann nicht wohlhabend oder reich, aber so wie bei uns halt, ne, wenn du einen guten Job in der Industrie hast, Schicht arbeitest, dann bist du ja gut dabei. Ja, ist kein Problem, dein Leben zu finanzieren. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich kann nicht so auf den Urlaub fahren, ich kann mir kein Haus leisten. Ja, ich weiß, die Welt ist teurer geworden, aber ich meine damit, du hast trotzdem ein gutes Leben. Natürlich musst du reinhauen, ja, aber du bist da gut dabei und kannst dir im Ausland vor allem in einigen Ländern richtig viel leisten. Das ist eben auch in Südkorea so. Deswegen siehst du auch so viele Südkoreaner dann in Orten wie Da Nang. Und auch für ihn ist es so, er hat dort in Südkorea jetzt ja ein sehr, sehr gutes Einkommen, hat in Südkorea keine Probleme und hat dann aber im Ausland, wenn er jetzt in andere Länder geht, halt eben deutlich mehr Kaufkraft. Und er hat gemeint, in China ist eben ihm aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele Leute bis heute übersehen. In China ist es wirklich so, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das zu erreichen, was ich gerade gesagt habe. Du musst entweder Unternehmer sein und da halt wirklich sehr gut verdienen oder zumindest dein Geschäft muss brummen. Oder du musst wirklich für, sagen wir mal, eines der Top-Unternehmen mehr oder weniger arbeiten. Dazu brauchst du natürlich einen sehr, sehr guten Abschluss. Es reicht nicht, einfach nur einen Uni-Abschluss zu haben und für einen, sag mal, in irgendeinem einfachen Job für eine Bank zu arbeiten oder einen Versicherer, ja, so wie bei uns, da bist du schon ganz gut dabei, ja. Oder, dass du so einfach sagst, ich arbeite jetzt hier irgendwie Schichtproduktion, irgendwie harter Job, aber ich verdiene wenigstens richtig Kohle, Zuschläge. Nein, vergiss es. Es hat einen Grund, warum in China so viele Lieferfahrer unterwegs sind, habe ich ja schon oft gesagt, die eben für Meituan und so weiter arbeiten, aber die verdienen jetzt eben dann so knapp über dem Durchschnitt. Ja, wenn das Durchschnittsgehalt irgendwo so bei 1.000 Dollar in vielen Städten ist, verdienen die so 1.200. Aber damit machst du in China gar nichts, ja, weil die Mieten in China, die sind so viel geringer nicht. Und da nochmal ganz kurz einfach, wenn ihr jetzt auch wissen wollt, Südkorea, China, nenn mal ein paar Zahlen, habe ich einfach hier mal wie immer von der BO rausgeschrieben und habe jetzt Peking und Seoul verglichen, weil ich denke, das ist legitim. Und da kommt raus, die Lebenshaltungskosten in Peking sind 44% niedriger als in Seoul, ohne Miete. Ja, das würde ich so bestätigen aus meiner Zeit in Guangzhou und anderen Städten. Die Lebenshaltungskosten inklusive Miete sind 37% niedriger. Mieten in Peking sind 11% niedriger als in Seoul. Das heißt, die Mieten, ja, ganz wichtig, das ist kein ganz großer Unterschied. Und das ist eben auch das Problem, was viele in China haben, dass das doch noch relativ teuer ist. Ja, ging mir auch so in Guangzhou. Also meine Miete, die ich dort gezahlt habe, ja, zugeben, es war eine sehr gute Gegend im sozusagen Finanzdistrikt. Die Wohnung war in Ordnung, ja, war jetzt aber auch keine Luxuswohnung. Also ich sag mal unter dem Standard, den ich in Thailand und Vietnam habe, zugegeben. Und die Miete war gefühlt eben nicht so günstig, obwohl es ein Jahresvertrag war, was ich schon lange nicht mehr hatte. Aber alles andere in China war eben sehr, sehr günstig. Ja. Und ja, hier auch die Restaurantpreise in Peking sind 36% niedriger als in Seoul. Lebensmittelpreise 58%. Und auch das würde ich so unterschreiben. Also das war in Südkorea deutlich höher. Und es ist interessant, weil du immer noch das Gefühl hast, du bist im asiatischen Land, gehst dann in Supermärkte rein. Ich gucke immer sehr gerne sowas an, nehme auch immer ein paar Sachen noch mit. Und ja, du bist einfach nicht mehr gewohnt. Ja, das ist ganz interessant. Und ja, das haben wir auch ein bisschen rausgearbeitet. Ich will jetzt auch nicht zu philosophisch werden, aber es war interessant, dass er das als Koreaner so beobachtet hat und ihm es auch bewusst wurde. Es war auch einer, der sehr viel sich mit Chinesen ausgetauscht hat, ähnlich wie ich. Ein sehr interessierter Mensch. Ansonsten ja, würden wir auch, glaube ich, nicht so gut klarkommen, weil es ist gar nicht so oft, dass ich so mit Asiaten so, sagen wir, wirklich auch Freundschaften dann habe oder wirklich sage, ich kann gute Konversation haben und interessante Themen anstoßen. Und diese Beobachtung fand ich einfach interessant. Und natürlich speziell auf China bezogen, muss es immer klar sein, dass China zwar sehr entwickelt ist, teilweise, in gerade auch Städten oder wenn man jetzt so ankommt. Viele sind ja absolut geflasht, wenn sie das sehen, was in China so, ich sag mal, Zugsystem angeht oder eben die gesamte Finanzinfrastruktur oder auch das E-Commerce-Geschäft. Aber es muss immer klar sein, dass viele Sachen in China eben noch lange nicht auf dem Niveau sind, was wir in den USA, Europa, aber auch in Korea oder Japan haben. Ja. Und das heißt aber natürlich auch, als Investor, der ich ja zum Beispiel bin, viele von euch auch, die folgen mir auch deswegen, das heißt, wir haben in China aber natürlich noch ganz andere Potenziale. Vor allem in diesen sogenannten Second- oder Third-Tier-Städten, also die Städte unterer Kategorien, aber selbst in den entwickelten Städten hast du halt immer noch Leute, die sehr, sehr viel Luft haben bei der Entwicklung. Heißt nicht automatisch, dass es alles sozusagen erfüllt wird, ist auch ganz klar, sondern man sagt ja auch, es kommen immer noch sehr viele Leute aus, ja, Armut will ich gar nicht mehr sagen, aber sagen wir mal doch, eher aus einer ärmlicheren Situation in diese Mittelschicht rein. Die Frage ist, wie viele können dann wirklich noch weiter aufsteigen? Und da gibt es auf jeden Fall in China eben deutlich mehr Wachstumspotenzial. Das darf uns ja sozusagen immer präsent sein, wenn wir jetzt überlegen, was haben wir da für Möglichkeiten in China? Und natürlich ist China auch bemüht, das sozusagen zu ermöglichen für die Bevölkerung. Ja, also echt interessant, finde ich, so das mal zu vergleichen, vor allem auch Jahre später. Ich war das erste Mal in Südkorea 2014, glaube ich, also noch vor meiner ersten China-Reise, einige Jahre, und habe das damals aber alles auch nicht so wahrgenommen, nicht so eingeordnet und auch, ja, damals sogar Korea, glaube ich, als günstiger als jetzt empfunden, könnte an dem Kontrast liegen zu China, aber auch zu Deutschland. Also übrigens mal so Vergleich, Seoul ist so Preisniveau Berlin. Also ich glaube auch, dass wir uns oft nicht klar sind in Deutschland, dass Deutschland immer noch sehr, sehr günstig ist. Ja, also wenn ich jetzt in Deutschland bin, finde ich das angenehm. Also kam mir Südkorea teurer vor. Ja, so, aber ich will auch nicht zu viel über Preise reden, wobei ich weiß, interessiert die Zuschauer, es beschäftigt viele Leute. Ich habe jetzt über Unterschiede geredet, Südkorea und China, und dachte, jetzt zum Schluss kann ich ja noch zwei, drei Parallelen einfach erwähnen. Also, das erste habe ich schon indirekt angedeutet. Und das ist natürlich, dass beide Länder absolut reisenswert sind oder bereisenswert. Also, ganz tolle Kultur natürlich, ist klar. Aber auch die Leute in beiden Ländern sehr angenehm. Ich würde sagen, in Südkorea etwas verschlossener, weniger neugierig. Ist aber auch normal. Aber auch da sehr, sehr angenehme Leute irgendwie und auch die ganze ja, Ruhe, die die Leute ausstrahlen, muss ich sagen, fand ich irgendwie doch vergleichbar mit einigen Orten in China, dass man sehr gastfreundlich ist, aber irgendwo auch trotzdem jetzt, ja, man wird da weniger irgendwie abgezockt, sondern als normaler Mensch behandelt. Man fühlt sich nicht so als Tourist, also man ist einer in dem Fall, aber eben nicht so wie in anderen asiatischen Ländern, wo man immer nur so ein Eurozeichen auf Beinen ist. Das ist sehr angenehm und ich kann jedem empfehlen, der mal ein bisschen Lust hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, wirklich so ein Land wie Südkorea sich mal anzuschauen. Seoul natürlich super toll, ist glaube ich total unterschätzt. Ja, hat eben nicht so die Highlights, aber ja, total, total interessant. Und ja, für mich auf jeden Fall eine Reise wert. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal nach Südkorea in den nächsten Jahren fahren. War das letzte Mal auch mehr im Süden noch unterwegs. Jeju Island, Busan. Ich glaube, das sind jetzt schon die Orte, die keiner mehr kennt. Ja. Das zweite Parallel ist natürlich das Englische. Damit sind wir jetzt auch eigentlich noch bei der Erweiterung vom Reisen. Also erwarte nicht, dass die Leute allzu gut Englisch können. Die Leute können besser Englisch als in China, kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, ein Tick besser, weil ich hatte ein paar ältere Leute, die tatsächlich ein paar Fetzen Englisch konnten, wo ich gedacht habe, okay, das hast du wahrscheinlich in China nicht, aber insgesamt ein sehr schlechtes Niveau. Das hast du in ganz Ostasien, Japan, Südkorea, China. Die Bevölkerung sind sehr homogen, die Märkte sind sehr auf die eigene Kultur und Sprache fokussiert und dementsprechend ja, ist es im Alltag schon so, dass du da sicherlich Probleme hast. Mit anderen Worten, wenn du jetzt irgendwo länger lebst, so wie ich auch in China, sollst du schon ein bisschen die einheimische Sprache können. Kommst du als Touristin, ist jetzt nicht unbedingt erforderlich. Und natürlich kommst du heutzutage auch besser zurecht mit Apps und auch U-Bahn und so natürlich jetzt nicht das Problem. Restaurants wird schon wieder kritischer. Die richtig guten Restaurants, zu denen man so gehen würde, lokale Dinge, da wirst du nicht viel lesen können, um es mal so zu formulieren, ja. So, und das dritte ist, glaube ich, das Interessanteste. Und das ist, dass ich doch eine relativ starke Antipathie zu Japan festgestellt habe. Also ein bisschen anti-japanisches Sentiment. Und das ist in Asien eigentlich, so meiner Beobachtung nach, nur in Südkorea und China feststellbar. Hat natürlich viel mit der Geschichte zu tun. Nur ist es ja so, dass Japan jetzt sicher nicht nur den Ländern gegenüber durchaus fragwürdig verhalten hat, sehr vorsichtig formuliert, sondern auch in anderen Ländern. Aber da hat man das irgendwie vergessen. Da ist man sehr, wie nennt man das dann? Eher japanophil, aber in Südkorea und China so gar nicht. Also natürlich gibt es da bei der Kultur so ein paar Elemente, aber ich erzähle euch jetzt nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die jeder sofort sehen kann. Also als ich mit der Bahn, da gibt es ja so einen Highspeed-Zug, Highspeed, aber sagen wir mal, eine Bahn vom Flughafen in die Stadt reingefahren bin. Da liefen verschiedene Sachen, so ein bisschen, ja, so Doku-Dinger oben oder so. Man guckt da mal hin, manchmal wird irgendwie nur so eine Kochshow gezeigt. Und dann war so eine, ja, einfach Sequenz, wo es schon über irgendwelche Inselgruppen ging, die ja scheinbar im Meer liegen, ja. Sehr gut, er hat zum Schluss nochmal deine ganzen Fachkenntnisse rausgehauen. Also die im Prinzip sozusagen strittig sind bezüglich ihrer Besitzer oder sagen wir mal bezüglich der Ansprüche, die Länder geltend machen. Und da hat dort in diesem Zug mehr oder weniger die ganze Zeit so ein bisschen eine Propaganda stattgefunden, die ich jetzt mit Südkorea nicht unbedingt assoziiert hätte. Und da stand halt immer wieder so, die Welt weiß, was passiert ist, so nach dem Motto, ja. Also das war mit englischen Untertiteln. Und das fand ich schon interessant, dass man sowas in so einem Zug, das war ja schon dann relativ eindeutig, dass das auch ausländische Touristen sehen sollen, dass man das so zeigt. Ich kenne da nicht zu 100% den Hintergrund, den geschichtlichen. Ich weiß, dass beide Länder natürlich da auch große, bis heute übrigens, Spannungen haben und auch teilweise dann noch Vorwürfe gemacht werden. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass man sowas in so einem Zug teilt und so quasi publiziert. Weil das habe ich selbst in China nicht gesehen. Also China ist ja bekannt für Propaganda, aber ich habe in China nie gesehen, dass sozusagen das Ausland in irgendeiner Form sozusagen beschmutzt wird oder Vorwürfe gemacht werden jetzt in sowas. Das habe ich, ja, nie erlebt, nie gesehen. Und in Südkorea war das recht auffällig, ja. Und ich weiß eher in China natürlich von den Leuten und von gewissen Entwicklungen auf den sozialen Medien, dass doch einige, ja, Japan nicht so wohlgesonnen sind. Man darf es aber auch nie übertreiben. Viele interessiert jetzt einfach auch gar nicht. Aber es gibt eben Leute, die das dann doch bis heute irgendwie beschäftigt. Und umso interessanter ist es, wenn dann so ein Land das so öffentlich zeigt. Ich habe ja auch schon mal eine Sonderfolge gemacht, so ein bisschen zu dem, was heißt Sonderfolge? Normale Episode, aber mit dem Sondercontent, dass ich das so ein bisschen eingeordnet habe. Japan, Südkorea, China, weil die sind eben sehr, sehr eng verzahnt, historisch, kulturell, aber auch ökonomisch. Und das ist schon interessant zu beobachten, dass die ja teilweise sogar wieder enger zusammenrücken, fast schon wieder ein Stück weg von der USA, wo man genau das Gegenteil liest. Aber natürlich ist es bis heute so, dass durchaus das Verhältnis ein bisschen angespannt ist. So, ich wollte aber jetzt nicht zu stark da abweichen in irgendwelche politischen Sachen. Mein Fazit ist, schaut euch die Länder alle mal an. Momentan fliegen ja alle nach Japan, weil Japan günstiger ist denn je wegen dem Yen. Und natürlich viele sagen, ja, erstmal Japan. Japan, das ist noch die höflichen, das ist doch das nette Land. Das wäre so mein Einstiegstor. Und ganz ehrlich, macht das ruhig. Aber schaut euch auch mal die anderen Länder an, denn auch der chinesische Renminbi ist relativ schwach und auch günstig. Und Südkorea, wie ich gerade gesagt habe, ist jetzt nicht unbedingt günstig, aber super interessant. Ja, also nutzt das. Es sind einfach ganz, ganz tolle Länder mit ganz, ganz tollen Menschen, tolle Einblicke. Und das werde ich natürlich hier auch nach wie vor für euch teilen, denn nicht jeder kann oder will in diese Länder. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Qian.